Wie hältst du es mit den Einhörnern?
Boah, na, das ist eine schwierige Frage.
Die Alten sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Twitter, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Insta, oh Gott, oh Gott, oh Gott, WhatsApp.
Also eine völlig verrückte Mischung in diesem damaligen Deutschland.
Das klingt ja wie ein Setzroman.
Presse Play. Die Bücherei.
Da sind wir wieder, Bettina.
Ja, da sind wir wieder, Ann-Kathrin, nach einer langen, unfreiwilligen Pause. Wir waren krank und auf Urlaub.
Beziehungsweise auf Urlaub, ja. Du auf Urlaub, ich krank. Ich habe fast das Gefühl, dass ich ein bisschen vergessen habe, wie man Podcast macht.
Ich hoffe, wir kommen wieder rein. Wir fangen gleich mal damit an, dass wir sagen, die Bücherei, der Podcast über Literatur. Wir haben wieder drei Bücher mitgebracht. Ein Buch, das im Moment in allen Auslagen liegt, und zwar wirklich in jeder. Ein Buch, das ein Buch der Stunde ist und das uns helfen soll, die Welt ein bisschen besser zu verstehen. Und zwar die Welt der Jungen auch in diesem Fall. Und das dritte Buch ist ein Herzensbuch und das kommt diesmal von Ann-Kathrin. Und Ann-Kathrin wird uns vorstellen, was sie uns allen ans Herz legen möchte.
Ja, genau, das ist dann das Letzte. Aber diesmal haben wir uns gedacht, wir kommen um den neuen Roman von Haruki Murakami nicht herum. Die Stadt und ihre ungewisse Mauer heißt er. Dieses Motiv wird vielleicht manchen Murakami-Lesern bekannt vorkommen aus früheren Romanen. Das zweite kommt aus Österreich, heißt einfach Content und ist vom österreichischen Autor Elias Hirschl, den sehr viele hier in Österreich als Poetry Slammer, Musiker und Autor kennen. Und das dritte Buch ist ein Buch, das habe ich mir ausgesucht. Bettina, sagt dir der Name Emma Praslawski was?
Habe ich noch nie gehört.
Habe ich mir gedacht, dass du vielleicht nichts gelesen hast von ihr, aber vielleicht sagt dir der Titel Ich bin dein Mensch etwas. Das hat die Maria Schrader, die Filmemacherin, verfilmt und es ist auf der Grundlage ihrer Erzählung. Und sie hat jetzt einen Roman geschrieben, der heißt Erdling und den fand ich sehr anregend und amüsant.
Und wie alt ist sie?
Sie ist 1971 geboren und hat quasi die Wiedervereinigung als junge Frau erlebt.
Ja, bin ich neugierig, weil du weißt schon, ich lese sehr oft deine Empfehlungen. Deine
schauen wir mal. Ja, genau. Schauen wir mal, was du dir denkst, nachdem ich darüber erzählt habe.
Gut. Gehen wir zu Murakami, ein Autor, an den wir jedes Jahr mindestens einmal erinnert werden, nämlich zum Nobelpreis. Weil immer vor dem Nobelpreis fällt man sich so zusammen und sagt, wenn es der wird, wer schreibt es? Wenn es der wird, wer schreibt es? Und da ist man, wer schreibt den Murakami? Weil er ist immer irgendwie auf der Liste und irgendwie wartet man ewig drauf, dass er ihn kriegt und bis jetzt noch nicht.
Genau, und jetzt ist er schon 75. Das ist ja dann gerade so ein Alter, wo die Frage, der kriegt denn jetzt noch immer drängender wird. Ja, leider gerade bei alten Autoren ist oft diese Vorstellung, der müsste ihn jetzt kriegen. Gell?
Und der Philip Roth ist gestorben und hat ihn nie gekriegt.
Ja, genau.
Unglaublich. Ja. Also wir warten im Oktober dann wieder.
Und ja, der ist aber relativ spät zum Schreiben gekommen, was mir nicht so präsent war und der ist ja noch später ins Deutsche übersetzt worden. Ich dachte immer irgendwie, der ist ein bisschen jünger, aber er ist 1949, glaube ich, geboren und hat ja ein Jazzcafé gehabt, das ja so eine japanische Eigenart ist, ein bisschen, also so ein Café, wo man Jazzmusik, also nicht als Hintergrundmusik gehört hat, sondern eben für passionierte Jazzfans. Und ich finde das lustig, weil er hat das eigentlich gegründet zu einer Zeit, wo die Hochblüte schon vorbei war. Also die Leute haben dann mehr Musik zu Hause gehabt und das ist in den 70er Jahren abgeflaut, aber der Murakami als junger Mann hat ein Jazzcafé gegründet und, glaube ich, mit seiner Frau geleitet.
Ah, und das kommt jetzt im Roman auch immer wieder vor. Jazz-Standards,
ja, genau.
und in diesem Café.
Ja, der Coffeeshop. Ja? Der Coffeeshop ist so ein, also nicht genau sein, aber es nicht zufällig spielt dort Jazzmusik. Ja? Und dann hat er erst so mit Ende 20 angefangen zu schreiben und zu veröffentlichen. Genau.
Ja.
Und der erste bekannte Roman, auf den kommen wir wahrscheinlich, Bettina, noch zu sprechen, Hardboiled Wonderland und das Ende der Welt, war, glaube ich, das erste so richtig.
Ich bin bei Mr. Aufziehvogel, glaube ich, eingestiegen. Das war das Erste, das ich von ihm gelesen habe. Na gut, dann schauen wir mal. Ich bin da in diesem Fall sehr gespannt, was du sagst.
Ja, ich bin sehr gespannt, was du sagst.
Ja, weil ich kann es in dem Fall nicht genau vorhersagen bei dir.
Und außerdem ist es einfach ein Autor, der wirklich auch schon spaltet. Also es gibt solche Hardcore-Fans und es gibt Leute, die nicht reinkommen.
Ja.
Das ist schon bei ihm, finde ich, sehr, sehr unterschiedlich.
Bei mir ist es, dass ich in manche reinkomme, in andere nicht.
Das habe ich auch schon von,
ganz verschieden.
Von anderen gehört, ja.
Na gut. Eine Passage daraus hören wir jetzt.
Bevor ich die Stadt betreten durfte, musste ich meinen Schatten am Eingang der Obhut des Torwächters übergeben. »Mit deinem Schatten kannst du nicht hinter die Mauer«, sagte er. »Entweder du lässt ihn bei mir, oder du verzichtest darauf, die Stadt zu betreten. Eins von beiden.« Ich beschloss, meinen Schatten abzugeben. Der Torwächter schob mich an einen warmen Platz in der Sonne und griff sich meinen vor Schreck zitternden Schatten. »Ganz ruhig, keine Angst«, fuhr der Torwächter meinen Schatten an. »Es ist ja nicht so, als würde ich dir die Fingernägel ausreißen. Es tut nicht weh, wir sind gleich fertig.« Der Schatten wehrte sich trotzdem noch ein wenig, hatte aber dem kraftstrotzenden Torwächter nichts entgegenzusetzen. Sobald er mir entrissen war, sank er kraftlos auf der Holzbank neben uns zusammen. Von mir getrennt wirkte er erstaunlich schäbig, wie ein ausrangierter alter Stiefel. »Für sich genommen bieten sie einen schäbigen Anblick«, sagte der Torwächter. »Kaum zu glauben, dass man so ein Ding ewig mit sich herumgeschleppt hat, oder?«
Wir haben gerade den Ich-Erzähler erlebt, wie er in eine Stadt hinein will, also die Stadt mit der ungewissen Mauer. Und warum will er hinein? Er sucht eine verschwundene Geliebte. Als Teenager hat er ein Mädchen geliebt, er war verliebt, sie offenbar in ihn auch und gemeinsam haben sie sich eine Stadt ausgemalt. Das Mädchen hat gesagt, mein eigentliches Ich lebt gar nicht hier, ich bin ein Schatten, mein eigentliches Ich lebt in einer Stadt und die schaut so und so aus. Und er hat dann ihr geholfen, diese Stadt auszumalen, sodass sie ein bisschen ein gemeinsames Gebilde wurde. Und als dieses Mädchen dann nichts mehr von sich hören hat lassen und einfach verschwunden ist, hat er nach vielen Jahren die Sehnsucht offenbar einfach nicht mehr ausgehalten und sich auf irgendeine Weise, rätselhaft wie immer bei Murakami, in diese Stadt hinein katapultiert. Und ebenso, typisch Murakami, bewegen wir uns in diesem Roman dann parallel in diesen zwei Welten der Wirklichkeit und dieser geheimnisvollen Stadt.
Genau, und um zu wissen, was du von diesem Roman hältst, frage ich dich jetzt einfach schnell, wie hältst du es mit den Einhörnern?
Boah! Na, das ist eine schwierige Frage.
Weil diese Einhörner haben so ein glänzendes Fell und sie leben da vor der Stadt und dann sterben sie im Winter, weil es ihnen zu kalt wird und sie werden ganz grau und dann werden ihre Kadaver verbrannt vor der Stadt.
Das ist eines der Elemente, die mich bildlich fasziniert haben. Also ohne, dass ich mir jetzt groß Gedanken gemacht hätte, was jetzt quasi der ganz klare Sinn dessen ist, warum ernährt sich die Stadt offenbar von Einhörnern, irgendwie ernährt sie sich offenbar von Lebendigen. Aber jetzt jenseits der Metapher ist das etwas, was ich bildlich sehr schön und stark fand, im Unterschied zu anderen Elementen im Roman.
Ich fand nämlich auch, ich fand es irgendwie verblüffend, dass man überhaupt das noch kann, über Einhörner schreiben. Ich meine, man denkt, das ist so ziemlich das Abgedroschenste, was man irgendwie so finden kann im Moment in der Romanliteratur. Oder das ist so meme-mäßig, Social Media, Jugendstings-mäßig, dass man eigentlich glaubt, das
ja,
geht nicht
aber
mehr.
Das sind keine, eben, das sind gar keine Stereotypen Einhörner. Die heißen zwar Einhörner, aber irgendwie sind sie etwas Besonderes. Und vielleicht hat es ja auch damit zu tun, dass er schon einmal über diese Einhörner geschrieben hat, dass das ja bei ihm was lang Zurückliegendes ist. Ein Bild, das er jetzt wieder hervorgeholt hat.
Weil du gesagt hast, so quasi, es hat dir gefallen, auch ohne jetzt, dass du diesen versucht hast, diesen Sinn zu erschließen. Ich habe beim ganzen Murakami immer das Gefühl, wenn man anfängt nachzudenken, was bedeutet, was es für eine Metapher sein könnte, für was für ein Bild, für was, dann verfliegt sofort der Zauber. Also eigentlich muss man sich dem überlassen.
Man muss sich dem überlassen, du hast recht. Wobei mich immer dieses Unbehagen dann begleitet, warum finde ich nichts? Also nichts, wenn ich versuche, da wirklich da dahinter zu schürfen. Ja. Es ist ja auch interessant, diese ganze Stadt mit ihrem Torwächter, das ist ja so Kafka-mäßig.
Ja.
Er ist ja der Autor von Kafka am Strand. Kafka hat ihn ganz stark beeinflusst und natürlich ist da ganz viel Kafka drin, jetzt äußerlich. Auch diese Unsicherheit, diese Spekulation, was soll das eigentlich, diese Stadt in den Gesprächen und es wirkt ein bisschen wie eine Parabel, aber wofür? Wofür
es ist es? Ja? Es ist keine.
Genau.
Es ist keine. Und ich muss dazu sagen, was ich an diesem Roman jetzt sehr mochte im Vergleich zu früheren. Weil ich habe wirklich Schwierigkeiten gehabt mit der Ermordung des Kommendatori. Ich habe es zwar gelesen, aber ich war ehrlich gesagt genervt. Weil
das war das vorige Buch.
Das war das vorige Buch, ja. Weil so wahnsinnig viel an Einfall, an Einfall, an Einfall, an Einfall, das war einfach zu viel. Mhm. Und aus so vielen verschiedenen Welten, dass einem irgendwann einmal völlig das Hirn gerauscht hat. Und er ist dieses Mal wieder sehr simpel. Es ist ein sehr, 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 sehr einfaches Buch, finde ich. Mhm. Also, wenn man nicht anfängt zu zerklauben. Und deswegen funktionieren für mich auch diese, er hat so viele Wiederholungen drin, oder? Er schreibt eigentlich dauernd das Gleiche.
Mhm. Und das hat dir gefallen?
Ja. Das ist irgendwie das Lustige dran. Ich habe mir dann auch gedacht, warum mag ich das? Weil eigentlich ist es ja nervig, wenn der jetzt schon zum x-ten Mal erklärt, dass dieser Bub einen Pullover anhat mit einem U-Boot drauf und dass der Bibliotheksleiter einen Rock anzieht und dass die Reste des Schnees weiße Flecken bilden und das kommt immer wieder und immer wieder und es werden auch die Zusammenhänge immer wieder erklärt und ich weiß, vielleicht war ich auch dieses Mal irgendwie in der Stimmung dazu, aber es ist, als würdest du am Strand sitzen und dem Meer dabei zuschauen, wie die Welle sich bricht. Sie bricht sich und sie bricht sich und sie bricht sich ein bisschen anders und es schaut natürlich wieder anders aus, aber eigentlich bricht sie sich und das hat was unglaublich Meditatives.
Ja, es stimmt, das ist ein sehr repetitiver Roman. Wie soll ich sagen, finde ich es monoton? Ich bin mir nicht sicher, ob es das richtige Wort ist. Ich finde es eher ein bisschen lieblos. Mhm. Vielleicht, wenn ich vergleiche jetzt mit früheren Büchern. Also Hardboiled Wonderland bietet sich einfach an, weil also ein Text, den er früh geschrieben hat, eine Geschichte, der gemeinsame Ursprung oder ein gemeinsamer Ausgangspunkt ist. Er hat eben ganz früh eine Erzählung geschrieben, da geht es eben um genau das, zwei Teenager, die sich gemeinsam eine Stadt ausmalen und dann sucht der junge Mann sie, also seine Geliebte in dieser Stadt und das wird dann so ein Bestandteil von seinem Roman Hardboiled Wonderland. Da haben wir eben wieder zwei Welten, die äußere Wirklichkeit, wo ein sehr actionreicher Datenkrieg im Gang ist und dann diese Welt der Stadt, die irgendwie aus dem Bewusstsein des Ich-Erzählers entsteht oder wie auch immer, auch so eine Zuflucht ist. Und diese Stadt hat ganz viele gemeinsame Merkmale mit dieser Stadt. Also es ist die Einhörner und die Mauer, der Schatten und so weiter, die Flucht, ganz viele ähnliche Motive.
Wobei er ja in einem Nachwort gerade darüber schreibt. Ne? Also er schreibt ja auch, er hat dieses Motiv schon mehrmals verwendet.
Genau, und jetzt, 40 Jahre nachdem er diese kurze Erzählung geschrieben hat, die er damals nicht gut fand, und aus der er seinen Roman Hardboiled Wonderland entwickelt hat, wollte er noch einmal etwas daraus machen und hat jetzt aus dieser Erzählung heraus diesen Roman gemacht, wo es wieder um die äußere Wirklichkeit und so eine Traumwelt geht, um ein Hin und Her, auch um wo ist das wirkliche Ich, aber mit einem ganz anderen Charakter. Und ich finde einfach, dass es, ich finde es ein bisschen leblos. Weißt du, woran ich denken musste? Kennst du das? Du hast was erlebt. Du hast was intensiv erlebt. Und später rufst du das immer wieder in dir wach. Ja? Ja. Und dann hast du vielleicht Fotos, die du auch hernimmst, erlebst es nach oder erzählst es auch. Und irgendwie wird es immer starrer. Es verfestigt sich. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß genau, was du meinst. Das ist etwas, du hörst es in einem Gespräch immer sofort, wenn jemand eine Geschichte schon mehrmals erzählt hat. Mhm. Die ist dann so abgeschliffen und rund, dass man das Gefühl hat, da darf sich auch nichts mehr bewegen. Da hat alles so seinen Fleck.
Ja, genau. Und wobei bei Murakami kann man jetzt nicht sagen, es ist alles abgeschliffen und rund, weil bei ihm bleibt ja immer ganz viel rätselhaft. Es ist eher so, dass dieser Roman, das ist das Zweite, was mich stört. Ich finde ihn einfach nicht so kohärent, dass ich finde ihn ein bisschen zerfallen, also als wäre er so irgendwie ein Pastisch aus verschiedenen Murakami-Büchern oder Einzelelementen. Also das ist das eine. Und das Zweite, eben, mir ist er nicht lebendig genug. Ich habe das Gefühl, dass sich es irgendwie nicht so richtig bewegt.
Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, er strahlt eine solche Ruhe aus und ich überlasse mich dieser Ruhe sehr, sehr gerne. Vielleicht auch, weil die Zeit so hektisch ist und ich da runterkommen kann. Also es ist einer der wenigen Romane, normalerweise lese ich am Wochenende. Also direkt nach der Arbeit schaffe ich es oft nicht. Da ist der Tag einfach noch zu präsent und ich bin auch zu müde. Und am Wochenende lese ich dann. Und der Murakami, den konnte ich am Abend lesen. Es gab schon Dinge, die mich gestört haben. Ne? Also er hat immer wieder mal so eine, vor allem wenn es um Frauen geht und wenn er sie beschreibt, er hat schon eine Why. Ja, das ist dann schon Kitsch.
Das muss man einfach durchgehen lassen, dass die Frauen einfach nicht interessant sind bei ihm.
Genau, genau. Und dann ist sie so arm angezogen und so trotzdem so schön. Und das ist alles sehr, das ist ein bisschen Altherren, Frauenbeschreibung. Aber das ist eigentlich das Einzige, was ich, wo ich wirklich habe drüber hüpfen müssen, regelmäßig. Und sonst habe ich mich einfach durch diesen Roman spülen lassen und fand es auch sehr schön, dass die beiden Welten auf der einen Seite Gegensätze sind, auf der anderen Seite so unglaublich ähnlich. Es ist eigentlich ist es fast das Gleiche.
Ja, mich wundert es nicht, dass du da so eine Ruhe empfunden hast. Gell? Das ist, also man kann ja auch spekulieren darüber, was das auf sich hat mit dem Ende des Romans. Es geht ja immer um diese zwei, also eigentlich um die äußere Wirklichkeit, das Ich der äußeren Wirklichkeit und das einer anderen inneren Wirklichkeit. Und
ja, du spekulierst schon wieder. Man darf nicht spekulieren, man muss es einfach nur so nehmen, wie es ist. Aber lass dich da...
Na gut, dann gleiten wir mit Murakami in die Dunkelheit.
Ja, oder in die Helligkeit, bei ihm Dunkelheit.
Ganz offiziell ist das Letzte.
Ja, ich weiß.
Und es ging fast so, als könnte er vielleicht noch eine Fortsetzung schreiben wollen, was mich nicht ganz überraschen würde, weil er das
so
schon mehrmals
viele Fortsetzungen gemacht hat. Ja, das stimmt. Na gut, wir warten auf das nächste Buch. Und dazwischen reden wir über Elias Hirschl und seinen Roman Content. Mhm. Zunächst mal Elias Hirschl, im Übrigen auch ein Spektrum-Autor. Also er hat für uns eine wirklich tolle Geschichte geschrieben zu unserer Jubiläumsausgabe des Spektrum über eine Welt, in der es Ampeln gibt und die Leute sind immer wieder verblüfft, weil hin und wieder wird jemand einfach auf der Straße verhaftet. Aber was passiert da? Die haben einfach vergessen, was Ampeln sind, dass man da nicht mehr rot drüber gehen darf. Eine sehr dystopische Geschichte. Ja.
Dann hat er Salonfähig.
Hast du es gelesen?
Veröffentlicht das Letzte. Ja, ganz ehrlich, soll ich das jetzt gestehen? Ich habe es halb gelesen.
Mhm.
Ja, da geht es um einen jungen Mann. Man hat das dann Generationslimfit genannt. Einen jungen Mann, der für seine Volkspartei, die sehr der Partei von Sebastian Kurz ähnlich schaut, tätig ist. So ein Typus eines allglatten Anbastlers und man sieht so ein bisschen das kaputte Leben dahinter. Und? Eine Satire. Und die haben wir jetzt wieder übrigens. Er hat ja so schön lange Titel gehabt. Wir wollten ja ein etwas schreiben über lange Titel oder wir wollten mal reden über ganz lange Titel. Und er hatte so einen ganz langen, den habe ich jetzt vergessen. Am Anfang hat er so lange Titel
Meine
gemacht.
Meine Freunde haben Hitler getötet und alles, was sie mir mitgebracht haben, war ein lausiges
T-Shirt. Und der davor war originell, nicht ganz so lange, der einzige Dorfbewohner mit Telefonanschluss. Ja. Und jetzt hat er offenbar seine Strategie geändert, salonfähig Content. Jetzt hat er immer nur noch ein Wort.
Ja, das ist im Moment einfach der Trend. Es haben alle Titel, sind nur noch ganz kurz.
Genau. Worum geht's in Content? Hören wir mal was an daraus.
Am Tag, als Karin den Verstand verliert, schreibt sie 9 Stunden am Stück, ohne ein einziges Mal vom Bildschirm aufzusehen. Ihre rechte Hand entfernt sich nur ab und zu von der Tastatur, um dem Fidget-Spinner in ihrer linken neuen Schub zu geben. Sie hat fast 500 Listen geschrieben, darunter sogar einige wirklich gute. Ich frage sie mehrmals, ob sie einen Kaffee trinken gehen will, aber sie reagiert auf nichts. Sie hat gerade einen Artikel über die 24 zugekokstesten Nicolas Cage-Auftritte fertiggeschrieben und abgeschickt, wissend, dass der Schauspieler durch einen passenderen ersetzt würde, die Droge ebenfalls und schließlich das gesamte Thema. Sie erhebt sich von ihrem Drehstuhl, geht ruhigen Schrittes quer durch das Büro zum Videodepartment, steuert eine der Hydraulikpressen an, in die Martha gerade eine Mikrowelle eingespannt hat, und steckt ihre rechte Hand im letzten Moment zwischen die Aluminiumabdeckung der Mikrowelle und den unnachgiebig herabfahrenden Edelstahlzylinder, der so widerstandslos durch sie hindurchgleitet, als wäre sie überhaupt nicht da. Da ist er. Der kurze Moment, in dem alles im Büro stillsteht. So lange, bis die Situation entschärft ist und man den normalen Betrieb wieder aufnehmen kann. So lange, bis der Fidget-Spinner in ihrer unversehrten linken Hand aufgehört hat, sich zu drehen und mit einem leisen Klicken in seine Ruheposition zurückgekehrt ist.
Karin wird in der Psychiatrie landen und dort auch regelmäßig besucht werden. Bis dahin hat sie in dieser Content-Farm gearbeitet, die Smile Smile heißt. Elias Hirschl hat sich immer ganz nette Namen einfallen lassen für die verschiedenen Firmen. Da gibt es ein Online-Portal, das heißt Voice, und eine Auslieferfirma, die heißt Rabbis, und überall wird viel Geschäft gemacht oder auch nicht. Und auf jeden Fall ist diese Content Farm ein dunkler Ort. Ein dunkler Ort für diejenigen, die dort arbeiten und halt diese Listen produzieren und versuchen, noch irgendwas Intelligentes draus zu machen, was ihnen nicht gelingt, beziehungsweise wenn ihnen was Intelligentes gelingt, dann wird es wieder rausgestrichen. Und ein dunkler Ort auch deswegen, weil es immer mehr so Ungereimtheiten gibt im Laufe des Romans, die sich herausstellen. Was ist mit der los? Die ist in einem Bergabbaugebiet, also Kohlenabbaugebiet. In diesem Komplex geht es viele Stockwerke weit runter. Da gibt es auch einen Lift, den kann man aber nicht hinunterdrücken, da kommt man nicht hin. Es ist ganz seltsam, viel Strom wird da verbraucht. Das sind Leute, die der Ich-Erzählerin irgendwie so nachspionieren. Und in Wirklichkeit, so wie beim Murakami, gibt es dann auch so Parallelwelten, die dann aber auf Social Media funktionieren. Die Ich-Erzählerin stellt zum Beispiel fest, dass ihr Social Media-Ich ein Eigenleben beginnt. Ja, so sind wir in Elias Hirschels Satire. Es ist ein bisschen Spur-Science-Fiction. Gell? Es ist wieder, wie wir oft gehabt haben, so eine Spur weiter. Aber nur ein ganz kleines Eck und auf der anderen Seite sehr viel Zeitdiagnostik.
Ja, vielleicht sollte man jetzt einmal verzichten. Einmal ausschließen für 6 Monate alle Romane, die eigentlich in der Gegenwartsschilderung eine Dystopie verstecken. Ich weiß nicht, wie viele wir da schon gehabt haben.
Unglaublich. Ja, schon beim ersten Podcast oder beim zweiten war die Sibylle Berg
mit dem Roman. Ja, das war unser erster Podcast. Da haben wir schon gesagt, das fällt uns auf, das wird immer häufiger, dass man so die Gegenwart nur noch eine kleine Spur in die Zukunft verlängert und man hat die Dystopie. Ja. Und inzwischen sind uns dann mehrere Romane untergekommen, wo wirklich die Dystopie schon in der Gegenwart steckt. Eins an dem Carton, Going Zero, haben wir auch noch gehabt. Das ist auch ein Beispiel dafür, so ein Überwachungsroman. Ja, es boomt. Ja. Entweder ist die Gegenwart eine Spur verlängert, du hast einfach ein paar Jahre in der Zukunft, oder du hast die Gegenwart, die einfach einer Dystopie zum Verwechseln ähnlich sieht.
Und man muss beim Elias Hirschl immer wieder mal googeln. Hast du das auch gemacht? Immer wieder, gibt es das schon oder gibt es noch nicht?
Ja.
Und manchmal gibt es das schon, manchmal noch nicht.
Ja. Und da lokalisiert es ja zeitlich ziemlich genau. Also Twitter soll umbenannt werden. Also solche Winke gibt da. Also dass wirklich die Gegenwart ist, in der den Roman geschrieben hat. Nur dass es halt satirisch schon noch wirklich überzeichnet ist.
Genau, die Healthboxen habe ich zum Beispiel gegoogelt, dass es in jedem Betrieb so kleine Kammern gibt, wie so Telefonboxen, in die man sich rein verziehen kann und dann kann man dort seine Achtsamkeitsübungen machen oder man kann schreien oder verzweifeln und dann kann man wieder rausgehen und ganz fleißig und brav arbeiten.
Hast du auch gegoogelt, ich kenne mich mit diesen Trends weniger aus. Also ist das ein beliebtes Phänomen gewesen oder ist es ein beliebtes Phänomen, dass man Kuchen als Gegenstände, das kommt mir bekannt vor, und das Gegenstände wie Kuchen aussehen lässt, also beide Trends, mit Cake und
Und es gab, sogar dann eine Serie im US-amerikanischen Raum, die wirklich diesen Internet-Trend dann ins Fernsehen gebracht hat.
Und die explodierenden Gegenstände in der Mikrowelle? Wassermelone.
Ah, da habe ich nicht gegoogelt, aber das klingt so.
Wie auch immer, also jeder Nonsens ist da erlaubt in dem Buch. Es geht einfach darum, dass diese ganze Content-Maschine im Grunde nur noch absoluten Unsinn produziert und dürfen nicht verraten, was am Grund dieser Content-Firma ist, was sich da versteckt darunter.
Nein, das verraten wir nicht. Es ist auf jeden Fall was entsprechend was? Grausames. Es ist ein wahnsinnig, es ist ein lustiger Roman, aber es im Wesentlichen, größtenteils ist er schon sehr beklemmend. Also dieses Gefühl von, das ist jetzt die Zeit, hatte ich schon. Vieles an diesen psychischen Schwierigkeiten, die es jetzt gibt, die gerade junge Leute haben. Ich finde es wirklich spannend, dass er mal nicht von dieser, die Alten sagen, oh Gott, Twitter, oh Gott, Insta, oh Gott, WhatsApp, sondern das von einem Jungen zu hören, wie sich sowas anspürt, dieses auch Versunkensein in diese Welt, kommt ja auch immer wieder mal vor, am Abend kommt sie heim und dann klickt sie sich halt durch das Allemögliche durch und ich glaube, wir kennen das ja auch alle, dass wir uns zum Teil am Abend nicht mehr wirklich auf was Langes konzentrieren können. Ich habe es gerade vorher beim Lesen erwähnt, aber mir geht es ehrlich gesagt auch bei Filmen so, dass ich mir dann auch so durch Twitter durchscroll und schaue, was ist denn passiert, was habe ich am Tag versäumt.
Das Symbol hier im Roman ist der Mann ohne Eigenschaften, der Ich-Erzählerin seit Jahren auf dem Nachtkasten liegt und irgendwann sagt, das ist ein beschissenes Buch, sie schafft es nicht über einen Absatz hinaus. Bettina, ist dir noch was aufgefallen? wir haben das jetzt auch immer wieder gehabt, zum Beispiel im Roman Der ganz gemeine Lumpfisch. Das war auch so eine, also so eine Gegenwartssatire, eine sehr düstere. Immer wieder kommt, das ist auch so ein Leitmotiv heute, finde ich, diese Personen, die unerschütterlich positiv bleiben, wenn unter ihnen schon die Welt zusammenkracht. Ja? Dieses positive Denken, also das hat auch so was Kafkaeskes, wenn wir schon im Kafka-Jahr sehen. Also
nein, das muss sein, weil die Diagnose Ned Bowman als auch beim Elias Hirschl ist, dass der Neoliberalismus letztendlich uns alle ruiniert. Das ist so quasi die Zeitinterpretation da hinten. Und diese Figuren sind so quasi die Karikaturen dieses, wenn ich mich nur anstreng, wenn ich das nur positiv sehe, wenn ich nur, dann. Und ich scheitere und ich fange wieder von vorne an. Das ist dieser Jonas, von dem du sprichst.
Das fand ich eines der gelungensten Elemente. Ja. Der Jonas ist der gründet ein Start-up nach dem anderen. Und die Ich-Erzählerin hat kurz mal ein Verhältnis mit ihm und lernt ihn erkennen, wie er in einer absoluten Bruchbude seine Firma in klirrender Kälte, also seine Firma führt. Es gibt keine Fenster. Er sagt einmal, wo sich eine Tür schließt, da öffnet sich ein Fenster und sie sagt, du hast keine Fenster. Und das Beste sind rote Beete-Bierflaschen, die übrig geblieben sind von der vorigen Firma, die dort massenhaft herumliegen und regelmäßig explodieren. Dann ergießt sich so ein roter Saft, was er sich in sein Schlafzimmer und er tut so, als wäre nichts und ist unerschütterlich, es wird alles gut gehen und wir starten durch im Sommer.
Genau, und dann hat er das Erste, da geht es darum, möglichst schnell zu liefern.
Also Lieferdienst, Lieferdienst aufzubauen, der auf 5 Minuten reduziert, die Geschwindigkeit.
Genau, und immer kommt da die Mutter vor, die für die das eigentlich alles macht. In dem einen Fall die Mutter, er hat für die Mutter eingekauft und er kam nach 10 Minuten, aber das war zu spät, weil sie lag schon tot auf dem Boden und
das
hatte offenen Herzinfarkt. Und ein Trauma. Und dann kommt das Nächste, dann geht dieser eine Lieferdienst flöten. Dann hat er, das fand ich besonders gelungen, einen privaten Löschdienst. Genau. Und dieser private Löschdienst ist, jeder soll sich anmelden und wenn er einen Kanister Wasser dabei hat oder eine Flasche Wasser, dann geht er dort halt hin,
arbeitet dann mit der Rote-Bete-Flüssigkeit.
Und er arbeitet mit der Rote-Bete-Flüssigkeit und er verbindet es auch gleich mit Lieferdienst, also er liefert Flüssigkeiten, was zum Trinken und auch gleichzeitig wird gelöscht. Und auch da ist eine Geschichte von der Mutter, die, glaube ich, ein Kätzchen retten wollte vor der Überschwemmung. Und also überall, bei jedem neuen Startup kommt diese Mutter daher.
Ja, aber das finde ich wieder, das ist wieder ein Element, was mich jetzt nicht so begeistert hat. Also ich finde, psychologisch ist es nicht, überhaupt nicht griffig.
Nein, aber es ist so ein bisschen ein Hinweis auf dieses, das kommt auch immer wieder vor, diese Mütter bei allen möglichen Sendungen, wo es darum geht, neue Produkte zu entwickeln, kommen immer die Eltern vor. Also es ist schon so ganz so ein Hinweis auf das, wie es versucht ist. Und der ist so quasi der Unerschütterliche, der dann immer eine ganze Welt baut, wie das alles funktioniert und wie super er den Kapitalismus im Griff hat. Und der frisst ihn dann letztendlich auf.
Nein, es ist ein Wahnsinn, was er da alles auftürmt, gell? Mhm. An verrückten Dingen, also wahnsinnig beklemmenden Dingen. Ein bisschen finde ich, dass er sich dann auch totlaufen kann, weil er aus diesen ganzen Zustandssatiren und Grotesken, es gibt nicht wirklich Entwicklung und es ist eher sondern so auch wieder so eine Montage von verschiedensten Dingen, wo es dann auch ein Overkill gibt. Das ist zwar irgendwie im Roman auch angelegt, also diese unendlichen Listen, die da aufgelistet werden, oder die Videos, die Verrückten. Aber es kann dann auch ein bisschen zu viel werden.
Ich habe tatsächlich eine Zeit lang gebraucht, bis ich die Handlung irgendwie destilliert habe draus. Also es passiert was, aber du hast weder jetzt eine Figur, die dir jetzt wirklich nahe ist und der du gern folgen möchtest, noch so einen Bogen. Also
kein Zufall, oder? Dass das einfach nicht so wichtig ist und eigentlich alles zu getrönt wird mit diesen Grotesken, mit diesen...
Bin mir nicht sicher, weil am Schluss schafft das ja schon. Also am Schluss hat er mich dann wirklich mitgezogen, nämlich auch. Da wollte ich dann wirklich wissen, was wird jetzt mit dieser Karin, die eigentlich ununterbrochen so unglaublich lustig ist auf Twitter, damit sie irgendwann einmal auf eine Late-Night-Show, dass sie dort eingeladen wird als Autorin.
Siehst du, das hat mich überhaupt nicht interessiert, habe ich gemerkt, ich bin dem gar nicht richtig gefolgt, weil sie für mich keine echten Figuren waren. Mhm. Also ich habe es eher als zum Teil sehr amüsante und auch beklemmende Auftürmung von bizarren, also Gegenwartsgrotesken gelesen.
Nun ja, aber dann gehen wir weiter zum letzten Buch.
Das letzte Buch fällt mir jetzt auf. Das ist wieder so eine Wendung ins Surreale. Also wir haben heute drei Bücher, die alle auf eine ganz unterschiedliche Weise surreale Elemente einbeziehen. Und das ist dann gar nicht so leicht, wieder also die Handlung zu erklären. Schauen wir mal.
Aber zunächst mal ein bisschen was zur Autorin. Mhm. Sollten wir nicht vergessen.
Ja, wobei das Wichtigste habe ich fast schon gesagt. Also sie ist in der DDR geboren, 1971, lebt in Berlin heute und hat eben mit Ich bin dein Mensch die Vorlage für den Film von der Maria Schrader geliefert. Ansonsten, also sie hat ein Libretto geschrieben, sie hat bei Suhrkamp einen Roman 2016 veröffentlicht. Leben ist keine Art, mit einem Tier umzugehen. Auch das ein Titel, der mir sehr gefällt.
Ja, der ist super. Darf ich nur kurz was sagen? Die Ann-Kathrin hat jetzt gerade das Buch vor sich liegen und zeigst du mir
Schau
bitte.
Schau mal dieses Zeig Cover mal. An.
Erstens, das Cover ist sehr fetzig mit einer wie explodierenden Sonne. Aber vor allem, was du da Süßes hinten hat, die Ann-Kathrin mit Bleistift alles Mögliche reingeschrieben.
Das ist etwas, was ich wiedergewonnen habe als Studentin oder als Teenager, habe ich ganz viel meine Bücher vollgekritzelt. Also ich habe immer mit Bleistift gelesen. Es ist irgendwie so ein physisches Bedürfnis auch, selbst wenn ich das dann nie wieder lese. Und dann bin ich ganz stark weggekommen. Ich bin zum Teil vom physischen Buch weggekommen. Und in den letzten Jahren gibst du bei mir total den Gegentrend wieder. Ich brauche das Buch in der Hand und dass ich mir Notizen mache. Und ich mache mir sehr oft, also ich verwende sehr, sehr oft und meistens diese letzten Seiten, die ja so fast leer sind oder ganz leer. Und die werden dann von mir ganz, ganz klein mit Bleistift vollgekritzelt.
Es schaut sehr hübsch aus, muss ich sagen. Aber ich kenne das. Ich habe jetzt auch wieder begonnen, mehr Bücher als Bücher zu lesen. Mhm. Es bleibt mir oft nichts anderes übrig, weil ich halt noch schnell die Fahnen kriege oder weil ich auf Urlaub bin und ich kann nicht einfach alle Bücher mitnehmen. Das sprengt dann das Gepäck. Aber tendenziell ist es wieder.
Das wäre interessant, ich könnte ein eigenes Tagebuch für mich draus machen. Alle, die abfotografieren, diese letzten Seiten zusammentun. Gut, wir hören uns erst einmal ein paar Absätze aus dem Buch an.
Dort ging die Party dann richtig los. Erst jetzt schaute ich meinen Gästen ins Gesicht. Sie fragten, wie ich heiße. Ich sagte Andreas und Emma. Der Nackte mit der rheinischen Zunge, der mich vorhin auf der Straße angesprochen hatte, stellte sich als Hans-Heinz Evers vor und küsste mich aus Dankbarkeit für diese Zuflucht auf den Mund. Haha, riefen einige demonstrativ und amüsierten sich über seine Initialen. Ich glaube, er ging davon aus, dass ich wüsste, wer er sei, denn ihn kannte offenbar jede Maus in Berlin. Von da an nannte ich ihn immer bloß Hans, den Evers. Ich erinnerte mich, dass ein Buch von ihm auf einem von Kosmos Stapeln lag. Also waren diese Begegnung und auch die Maus von vorhin wieder kein Zufall? Den Typen in der weißen Baumwollunterhose glaubte ich sofort zu erkennen, wollte es aber erst nicht wahrhaben. Ich zögerte, ihn als Thomas Mann zu identifizieren, weil er in der öffentlichen Wahrnehmung immer nur ernst oder nachdenklich mit Zigarre in die deutsche Kulturerinnerungsmaschine eingegangen war, hier aber einen auf lustigen Draufgänger machte und sich nun, Liedchen trällernd, eines von Angelikas Spitzennachthemden anzog.
Manche Hörerinnen und Hörer werden vielleicht eine Vorstellung davon haben, wo wir uns hier befinden, in den 1920er Jahren in Deutschland. Das ist tatsächlich Thomas Mann, der hier ein Nachthemd überzieht. Alles sehr merkwürdig. Und wie kommen wir dorthin? Wir kommen in diesem Roman dorthin gemeinsam mit der Hauptfigur, der Ich-Erzählerin. Das ist eine Frau, die in unserer Gegenwart lebt, offiziell Privatdetektivin ist, diesen Beruf aber nie ausgeübt hat bisher. Das ist eher so eine Fassade für Social Media. Sie betätigt sich als Influencerin oder bemüht sich darum, das zu sein und hat da so eine Art Routine entwickelt, wie sie da halt so auch gut reinpasst, so irgendwie in den linken bundesdeutschen Mainstream. Sie postet unter Hashtags wie nie wieder Deutschland oder mein Herz schlägt links und so weiter. Und eines Tages, also irgendwie kommt da so ein Unbehagen plötzlich rein, dass ihr die Begriffe ein bisschen zerfallen, dass sie eigentlich einfach nicht mehr weiß, was soll das alles, was sie hier tut. Ja? Und das Zweite ist, dass sie durch irgendein Posting plötzlich einen Shitstorm erlebt, gecancelt wird. Und das bringt bei ihr so etwas in Gang und sie verliert irgendwie den Boden unter den Füßen. Und zwar so irgendwie ideologisch den Boden unter den Füßen. Das ganze Buch ist ein sehr geistesgeschichtlicher Roman ein bisschen. Und in diesem Moment der Verunsicherung der deutsche Linkspolitiker Oskar Lafontaine zu ihr. Steht plötzlich bei ihr und sagt, bitte, bitte, ich brauche unbedingt Hilfe. Sie ist ja Privatdetektivin. Sie muss unbedingt für ihn Sarah Wagenknecht finden, denn Sarah Wagenknecht ist von Aliens entführt worden.
Oh
so.
Gott.
So, genau. Und jetzt wird es noch bizarrer. Irgendwie führt diese Suche, die sie jetzt anstellen muss, zu einer wilden Zeitreise, wo man sagen kann, dass sie vielleicht von ihrem eigenen Bewusstsein ausgeht, wie alles hier. Und diese Zeitreise führt sie vor allem in die 1920er und 1930er Jahre in Deutschland. Also sie wird katapultiert von einer Zeit in die andere. Also das wechselt in einem unglaublichen Tempo, ist ein riesiges Kuddelmuddel. Am Anfang ist sie dann, was weiß ich, in einem Moment ist sie bei irgendeinem Kammerl, wo plötzlich der Hitler als noch unbekannter junger Mensch da ganz schüchtern dasteht und der will, dass sie ihr Geld borgt und sie weiß nicht, sie denkt sich, wenn ich den jetzt ermorde, wirkt sich das dann aus in der Gegenwart. Mhm. Als nächstes erlebt sie einen, der rumschreit und sie glaubt sich jetzt wieder in einer rechtsradikalen Zelle, aber nein, es ist Karl Marx, der antisemitische Parolen grölt und so geht es weiter und weiter und sie kommt zu allen möglichen Künstlern, in Intellektuellen, auch eben in solche Orgien rein und erlebt dieses Bild deutsche Künstler und intellektuellen Leben vor 100 Jahren, inklusive, das ist so ein wichtiger Bereich, inklusive aller Alien-Theorien, die dort herumgeschwirrt sind. Und hier ist die Hauptfigur, die sie dann durch verschiedene Alien-Welten führt, Hans-Heinz Evers hat er geheißen, das ist ein Autor, der damals sehr berühmt war und ein richtig bunter Hund war, also den man überhaupt nirgendwo einordnen konnte. Der war Esoteriker, Pazifist, hat erotisch-dämonische Romane geschrieben, hat sich dem Nationalsozialismus mal angenähert, gleichzeitig seinen jüdischen Freunden geholfen, war Philosemit, gleichzeitig irgendwie auch zwischendurch Nationalsozialist. Seine Bücher sind trotzdem verbrannt worden und so weiter und so fort. Also eine völlig verrückte Mischung in diesem damaligen Deutschland.
Das klingt ja wie ein Setzroman.
Es hat schon was damit zu tun, nur dass es hier irgendwie noch wilder und bunter zugeht. Also Clemens Setz hat ja in seinem Roman Monde vor der Landung einen wirklich rein so abgefahrenen Typen, ja, dem man irgendwie sehr, sehr, sehr schwer folgen kann. Hier bei Emma Braslavsky geht es eher um diese wilden Mischungen, die so unsere so einfachen Bilder von dem, was gibt es da für Weltbilder, auflösen, das ist das eine. Ja. Sie stellt immer wieder die Frage, warum haben die Deutschen eigentlich an Aliens aufgehört zu glauben? Also in den USA erzählen ja immer noch sehr viele, dass sie von Aliens entführt worden und so weiter. Und der rote Faden ist ein bisschen diese Behauptung oder diese Vorstellung, dass sich da auch einiges an Fantasieräumen und Freiheitsräumen verloren geht, wenn man quasi so die Wirklichkeit so streng auf eine absolute Wirklichkeit festlegt. Also es ist ein künstlerischer
noch mehr Setz.
Entwurf.
Weil das war ja beim Setz, beim letzten Roman auch so ein bisschen diese Geschichte. Ne? Was, ja. Wie weit kannst du einfach bestimmen, okay, das ist jetzt die Wahrheit, über die gesprochen wird und alles andere, alle anderen Blickwinkel werden zunächst einmal gleich mal aussortiert?
Das stimmt eigentlich, an das habe ich gar nicht gedacht. Ja,
und
das
dieses,
ist interessant, ja.
Genau, und wo kippt's, ne? Wo ist so quasi das Ausprobieren von neuen Ideen, auch mal ungehindert davon, was man bis jetzt weiß, kann einen weiterbringen? Und wo ist dann der Punkt erreicht, wo man einfach sagen muss, okay, nein, jetzt ist aber Schluss, jetzt kippt's. Und
ja, es hat auch insofern, das ist interessant, dass du das sagst, Bettina, ich habe den Satz gar nicht gedacht. Es ist auch insofern interessant, dass bei ihr das schon ein bisschen auch mit Menschlichkeit zu tun hat. Also, dass diese ein bisschen mehr zulassen auch und zu sagen, okay, die Wirklichkeit ist schon ein bisschen relativ, so jetzt sehr simpel ausgesprochen, auch zum Teil ein menschlicherer Zugang ist. Und dann habe ich zu einem anderen Roman, den wir gehabt haben im Podcast, auch eine interessante Verbindung gesehen. Maniac, dieser Roman vom Benjamin Labatut über den John Neumann, Johnny von Neumann. Ja.
Ja.
Der beginnt ja in Deutschland der 1920er Jahre mit diesen neuen Quantenphysik und diese wilden Theorien, die da rumschwirren. Die Physik wird auf den Kopf gestellt und der Autor bringt es zusammen mit einer allgemeinen Verunsicherung, weil quasi die Wirklichkeit, der feste Boden der Wirklichkeit sich auflöst. Und dort ist es aber eigentlich sehr, also eher negativ, ja, als große Verunsicherung. Und bei ihr, sie hat das Gleiche, dass die Quantentheorie dauernd eine Rolle spielt, ja, die da so dann so parallel, die Vorstellung paralleler Universen möglich macht. Aber bei ihr ist das Gleiche eher ins Positive gewendet, dass sie die ganze Zeit also so sehr zweischneidig sieht, aber auch als Freiheitsermöglichung.
Also das heißt, du hast im Grunde genommen, haben wir jetzt drei verschiedene Bücher gehabt hier im Podcast. Das erste geht mit dieser Verunsicherung um, indem er sagt, chill, oder?
So ein bisschen.
Der zweite sagt...
Das ist aber jetzt die Passage, meinst du?
Nein, nein, das zweite die ist der Murakami, das meine ich.
Ah, du meinst den Murakami.
Genau, bei Murakami war es so, in dieser verunsicherten Zeit, das ist dieses Buch, das direkt, ich finde, eben direkt darauf reagiert und sagt, chill, setz dich hin und schau den Wellen zu. Dann hast du den Elias Hirschl, der die Dystopie entwirft, die schon satirisch ist, aber ich glaube, das Düstere überwiegt. Und jetzt hast du ein bisschen eine positive Reaktion auf das Gleiche. Ne? So nach dem Motto, was ist denn die Chance in dieser Verunsicherung, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe.
Ja, das stimmt wirklich. Ja. Das ist wirklich spannend, auch deswegen, weil Murakami ja selber, also dass du diesen Aspekt bringst. Ja. Murakami hat selber mal gesagt, dass seine Romane total beliebt bei Menschen sind, die sich verunsichert fühlen. Und dass er glaubt, dass das dann zum Teil mit seiner Beliebtheit damit zu tun hat. Leute, die sich verunsichert fühlen, verwirrt sind, lesen gern seine Romane. Warum auch immer, ob diese Diagnose jetzt stimmt. Schon interessant, wie sich die Unsicherheit durchzieht, gell? Ja. Durch die Romanproduktion.
Echt? Genau. Ja. Und durch unseren Podcast.
Genau. Gut.
Ja, das war's.
Wir haben es für diesmal.
Ja. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Wir hören uns wieder.
Ja, wir werden hinter den Kulissen jetzt, glaube ich, gleich die nächsten Bücher besprechen.
Genau, ich habe schon eine Idee. Eine Frau, eine Amerikanerin. Nun gut,
okay, ich
so
freue mich
zum nächsten Mal.
Wir freuen uns wie immer über Feedback unter podcast@diepresse.com. Wir verabschieden uns. Mein Name ist Ann-Kathrin Simon.
Mein Name ist Bettina Eibelsteiner. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Haruki Murakami. Die Stadt und ihre ungewisse Mauer. Aus dem Japanischen von Ursula Gräfe, Dumont. Elias Hirschl, Content, Schollnai. Emma Braskowski, Erdling, Surkamp.
Presse Play. Die Bücherei.